Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Und wir beginnen gleich mal mit einem Rätsel. Um wen könnte es sich hier handeln?
Ich bin einer der intelligentesten, wenn nicht die intelligenteste Theaterfigur der Weltgeschichte.
Charlie Hübner spielt Hamlet, eine der, so behauptet er hier zumindest, intelligentesten Theaterfiguren der Weltgeschichte. Heute Abend gab es die Uraufführung seiner Hamlet Late Night in Recklinghausen. Wie es war, das erfahren Sie hier in Fazit. Vorher aber würdigen wir einen stillen und bescheidenen Schriftsteller.
Von Anfang an mussten für mich literarische Werke, sollten sie Lieblingsbücher werden, eine Symbiose von Verstand und Gefühl bilden.
Der Österreicher Walter Kappacher mit seiner Definition für Lieblingsbücher. Heute ist der Schriftsteller und Büchner-Preisträger im Alter von 85 Jahren gestorben. Außerdem berichten wir aus Cannes. Dort wurde der Regisseur Mohammad Rasoulov nach seiner Flucht aus dem Iran heute mit seinem neuen Film gefeiert. Und wir besuchen eine Ausstellung mit Arbeiten des Fotografen Robert Kappa in Münster. Der österreichische Autor Walter Kappacher hat sich stets als Außenseiter empfunden. Dem Literaturbetrieb hat er sich verweigert. Erst mit 40 beschloss er auf Drängen von Martin Walser, sich ganz der Literatur zu widmen. Bis dann hatte er Kurzgeschichten geschrieben, jetzt auch Romane. Eine gute Entscheidung, denn ab 2004 folgten viele Preise für sein Werk, wie zuletzt 2009 der Büchnerpreis, die höchste Auszeichnung im deutschen Literaturbetrieb. Kappacher war einer, der sich geduldig mit einer Sache beschäftigen konnte, wie er auch in seiner Büchner-Dankesrede beschrieb.
Gegen den Willen des Vaters erlernte ich nach 8 Schuljahren das Handwerk eines Motorradmechanikers, das Zerlegen, Reparieren und Zusammenbauen der Motoren. Als ich mir einbildete, es zu können, und so erging es mir dann im Laufe meines Lebens immer wieder, verlor ich das Interesse.
Ja, zum Glück hat er nie am Schreiben das Interesse verloren und uns mehr als 2 Dutzend Werke hinterlassen. Heute ist Walter Kappacher in Salzburg im Alter von 85 Jahren verstorben. Und wir wollen jetzt an ihn erinnern mit seiner Verlegerin Mona Müri. Schön, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Frau Müri, Ihr Verlag, der Salzburger Müri-Salzmann-Verlag, der führt Walter Kappacher als seinen Prosa-Autor. Wie haben Sie den stillen und zurückhaltenden Autor denn für sich gewinnen können?
Ja, ich habe ihn kennengelernt. Er wurde mir sozusagen vorgestellt vom Rektor der Universität. Der meinte, wir können vielleicht was miteinander anfangen. Und das hat sich als wahr herausgestellt.
Er ist ja bekannt für seine Beobachtungsgabe, für seine unprätentiöse Sprache. Seine Figuren sind oft Figuren, die aus dem Leben gefallen sind, empfindliche Figuren, Menschen, die aus der Tretmühle raus wollen, die konsequent ihr Zurückgezogensein vertreten. Sind das Figuren, die ihm ähnlich sind?
Ja, das glaube ich schon, obwohl ich glaube nicht, dass sie ganz aus dem Leben herausgefallen sind, sondern dass sie vielleicht doch ein Stück weit Verweigerer sind. Aber er zeigt eben die großen Innenwelten dieser Menschen. Aber tatsächlich, er ist in gewisser Weise immer als Verweigerer gesehen worden. Sich selbst beschreibt er auch anders. Also er meinte auch mal, er hätte sich dem Literaturbetrieb nicht verweigert, sondern sich auch vielfach engagiert. Aber sein Engagement war halt nicht so, wie man das üblicherweise erwartet. Er war nie jemand, der sich in der Society wohlgefühlt hat oder im Smalltalk gar. Dem ist er immer konsequent ausgewichen und das wurde ihm wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen übel genommen.
Vielleicht meinen die Zuschreibung ja auch, dass er sich nicht angebiedert hat?
Das ist es. Also ich glaube auch, man merkt es an seinem Stil, der eigentlich kein Stil ist oder kein Stil sein will, zumindest kein offensichtlicher. Also kein Stilwille ist eigentlich vordergründig zu erkennen. Mir scheint, dass er große Worte gemieden hat. Also es war ihm alles, glaube ich, schnell zu groß. Aber genau in dieser Art zu schreiben, hat er Großes geschaffen, meiner Meinung nach. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, auch von seinem Blick auf Literatur. Er hat uns auch junge Autoren empfohlen, die er gut fand. Wir haben sehr viel über Texte, über Bücher, über Lektüreerfahrungen gesprochen und ich bin also sehr, sehr dankbar, dass ich ihn wirklich nahe kennenlernen konnte.
Sein großer Durchbruch, so heißt es jetzt, kam mit dem Roman Celina, dem Roman eines Einzelgängers, eines Aussteigers, der in die Toskana auswandert. Sehen Sie das auch so? War das der Roman, mit dem dann vielleicht auch schon der Büchnerpreis sozusagen eingeläutet wurde?
Ja, es wird oft so gesehen, aber ich kann dem nicht in voller Breite zustimmen. Ich kenne auch etliche seiner frühen Romane, zum Beispiel auch Die Werkstatt, ein unglaublich präziser Roman, wo ich eigentlich nichts anderes sehe als in den späteren Romanen, also vom Fortschritt. Aber es war halt die Zeit, da er den Hermann-Lenz-Preis und dann später halt den Büchner-Preis bekommen hat. Und die Bücher, die in diesem Umfeld erschienen sind, die wurden dann wahrscheinlich auch noch größer herausgestellt als die anderen. So erkläre ich mir das. Aber das ist freilich subjektiv.
Walter Kapacher lebte sehr zurückgezogen, still, eng mit der Natur verbunden. Er wanderte gern, das hat heute sein Weggefährte Paul Ingdahl erzählt. Er mochte auch dieses Klischee des stillen, zurückgezogenen Autors wohl gar nicht. Er hat von fast nichts gelebt mitunter. Hat er damit nie gehadert?
Doch, ich glaube schon, dass er Erfolg wollte, aber halt nicht um einen Preis, mit dem er sich nicht identifizieren konnte. Und zurückhaltend, man sagt so, Martin Walser hat es wahrscheinlich besser auf den Punkt gebracht, wenn er sagte, Walter Kapacher ist von brutaler Zurückhaltung. Also das ist schon ein sehr schillerndes Begriffspaar. Also er war natürlich absolut zielstrebig, wusste im Grunde genau, was er wollte, hat sicher mit sehr wenig Materiellem gelebt, aber ich glaube, er wusste genau, was er wollte. Und Sie sagten es schon, ja, eine Voraussetzung für das Schreiben war das stundenlange Gehen, und zwar wirklich jeden Tag. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, trau keinem Gedanken, der nicht mit Körperkraft einhergeht. Ich glaube, das kann man in Walter Kapachers Prosa sehen, dass dem eine Bewegung vorausgeht, und die Bewegung geht sozusagen mit den Texten mit und geht über auf den Leser, auf die Leserin, auf mich in jedem Fall.
Er beschrieb ja auch, wie die Gegenwart dem Schönen misstraute. Und ich habe mich gefragt, ob angesichts der Kriege und Katastrophen, ob er da nicht mitunter auch an den Menschen und an der Welt generell gezweifelt hat.
Ja, das ist schwer für mich ganz schlüssig oder umfassend zu beantworten. Ich glaube, er wollte das Schöne in den Mittelpunkt stellen. Er hat ja einige Bildbände auch unter anderem in unserem Verlag gemacht, und er hatte ein Seestück am Obertrummer See, an dem er gewohnt hat, und da hat er tausende Fotos gemacht von immer demselben kleinen Seeabschnitt, 150 Meter. Das hat ihn einfach unglaublich fasziniert, die Veränderung dieser Natur, und sehe ich auch als ein Bild für seine Prosa. Es ist sozusagen ein kleiner Ausschnitt, aber ganz groß, immer dem Kleinen sozusagen nicht misstraut, sondern das Kleine in den Mittelpunkt gestellt, das Konkrete. Das macht ihn auch so sympathisch, glaube ich.
Er war also nicht nur ein begnadeter Schriftsteller, sondern auch ein Fotograf. Ja. Bei der Büchnerpreisverleihung wurden seine melancholischen und tröstlichen Erzählungen gewürdigt. Wenn Sie jetzt für all jene, Frau Müri, die Walter Kapacher noch nie gelesen haben oder vielleicht noch gar nicht kennen, empfehlen sollten, wie man am besten einsteigt, welches Werk, würden Sie sagen, wäre das, was man als erstes in die Hand nehmen sollte?
Vielleicht das letzte Buch, das Erinnerungsbuch, wo er beschreibt, wie er zu dem geworden ist, was er ist, aber tatsächlich als kleine Episoden, als quasi Aphorismen, die eben auch sehr lapidar daherkommen, aber immer ganz konkret sind und sehr viel von ihm erzählen. Das ist zwar kein Roman, aber das ist eine Annäherung an seine Person. Er hat ja auch unglaublich viel Humor, das wird meist unterschätzt. Auch den findet man darin relativ breit.
Und wie heißt das Buch?
Ich erinnere mich.
Also allen, die Walter Kapacher jetzt kennenlernen wollen, sei dieses Buch empfohlen zum Einstieg, um dann vielleicht das Werk, um die Romane zu lesen. Der österreichische Schriftsteller Walter Kapacher, heute ist er gestorben im Alter von 85 Jahren, und ich erinnerte an ihn gemeinsam mit seiner Verlegerin Mona Müri. Und wie Sie vielleicht gehört haben im Hintergrund, sind viele Geräusche. Ich habe Frau Müri gerade in einer Pause eines Theaterstücks erwischt, das haben wir gar nicht erwähnt. Walter Kapacher hat sich auch immer fürs Theater interessiert.
Das ist richtig. Walter Kapacher hat Schauspielunterricht genommen, viele Jahre in Gauting bei München, und wollte tatsächlich Schauspieler werden und hat sich eben auch stark mit den Texten der großen Dramatiker beschäftigt. Ich glaube, es wäre ihm sehr recht, wenn er das hören könnte. Geräusche im Hintergrund.
In einem Theater. Frau Mühry, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Burkhardt.
Morgen ist es soweit, dann werden in Cannes die Goldenen Palmen vergeben. Der heutige Festivaltag jedoch dürfte unvergesslich sein für all jene, die dabei waren, denn gezeigt wurde der mit Spannung erwartete neue Film des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulov, dessen Verurteilung zu 8 Jahren Haft wegen Verschwörung gegen die nationale Sicherheit, die hatte das Festival zu Beginn überschattet. Heute aber konnte die Premiere seines neuen Films The Seed of the Sacred Fig, der Samen der heiligen Feige, in Anwesenheit des Regisseurs stattfinden, denn vor mehr als einer Woche gelang Rasoulov die Flucht aus dem Iran. Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin in Cannes, sie war heute dabei bei der Premiere. Anke, ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz besonderer Empfang war für Rasoulov, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also es gehört zum Ritual in Cannes, wann immer die Regisseure den Saal betreten bei der Weltpremiere, dass es Standing Ovations gibt. Aber dieses Mal waren sie besonders lang anhaltend, sicher 5-6 Minuten. Das war schon sehr ergreifend. Und Rasoulov hatte dann auch die Fotos seiner beiden Hauptdarsteller dabei, die Eltern in seinem Film spielen, die nicht nach Cannes kommen durften. Und das war natürlich schon ein politisches Statement. Dafür waren aber dann die beiden Darstellerinnen der Töchter da. Sie waren mit auf dem roten Teppich und beide hatten keinen Schleier an. Und das ist natürlich auch wieder ein politischer Akt, weil die Schleierpflicht gilt natürlich auch im Ausland. Und es ist auch ein Akt, den man auch als Zeichen der Solidarität eben mit der iranischen Frauenbewegung lesen kann. Und dann ging Rasoulov mit seiner Tochter eben den roten Teppich entlang und die Tochter hatte 2020, als er eben den Goldenen Bären in Berlin gewonnen hat, den Preis für ihn entgegengenommen, weil damals hat er es nicht geschafft auszureisen. Und dass Rasoulov jetzt hier seinen Film persönlich vorstellt, das ist natürlich auch schon ein Akt des Widerstandes und dafür gab es dann auch nochmal extra Applaus.
Und jetzt könnte man vermuten, dass auch der Film, der gezeigt wurde von ihm, der Samen der heiligen Feige, auch so eine Form von Widerstand ist, denn die Regierung hat ihn ja vorher gedrängt, diesen Film aus dem Festival zurückzuziehen. Was ist denn das für ein Film? Ist er regimekritisch?
Ja, also es ist ein Film, der verstehen will, der einfach den Alltag von innen im Iran erkunden will, wie die repressiven Strukturen sich auf Familien auswirken. Und also die Spannung des Landes, die Kluft zwischen den Generationen, der Wunsch, den Schleier abzuziehen und die Angst vor der Freiheit einer älteren Generation, die versammeln sich in diesem Film an einem Esszimmertisch bei einer Familie. Da gibt es die zwei Töchter, 16 und 21. Sie sind in den sozialen Medien unterwegs, schminken sich, tragen Nagellack. Und der Vater wurde gerade befördert. Er ist jetzt Ermittler beim Gericht. Und die Mutter ist sehr stolz, dass er diese offizielle Stelle hat. Deshalb muss die Familie auch immer noch mehr ins offizielle Bild passen. Also die Mädchen dürfen sich dann zum Beispiel nicht mehr schminken. Und dann gehen die Proteste los und wir erfahren, dass der Vater immer die Unterschrift geben muss, was dann mit den Studentinnen und Studenten passiert, wie lange sie in Haft gesetzt werden, ob sie vielleicht sogar die Todesstrafe bekommen. Und während er das macht, sieht man eben die Töchter wiederum, wie sie diese Proteste verfolgen, wie sie dabei sind, wie sie sehen, dass auch eine Freundin verprügelt wird. Und dieses Material ist teilweise dokumentarisch und kriegt durch diesen Blick der Mädchen eben nochmal eine andere Perspektive. Und dann wird der Film aber immer mehr zu einem Paranoia-Thriller, weil der Vater fühlt sich verfolgt, auch von Mutter und Tochter. Und dann wird das sehr, sehr abgefahren und all das, was er an Gewalt gesät hat, kriegt er quasi wieder gespiegelt, kriegt er zurück. Und das ist auch ganz toll, weil es dann auf einmal so eine Solidarität mit der Mutter und der Generation der Töchter gibt. Deshalb ist auch eine Utopie in dem Film. Es gibt am Ende eigentlich nur noch die Frauen.
Jetzt ist ja Mohammad Rasoulov seit Jahren mit Berufsverbot belegt. Ihm wurde auch der Pass entzogen. Da fragt man sich natürlich ein bisschen wie auch bei Jafar Panahi, seinem Kollegen, wie konnte er überhaupt den Film drehen?
Ja, das werden wir wohl hoffentlich alles morgen erfahren, weil dann gibt er seine Pressekonferenz. Es ist ganz klar, es ist der vierte Film in Folge, den er ohne Drehgenehmigung dreht. Er wurde ja gerade erst letztes Jahr im Februar 2023 aus dem Gefängnis entlassen. Also es war gar nicht viel Zeit, den Film fertigzustellen. Es gibt deutsche Co-Produzenten und es gibt Andrew Bird. Das ist der Cutter, der schneidet auch immer die Filme von Fatih Akin. Und es ist natürlich ganz spannend, wurde das Material dann geliefert, wurde das dann in Hamburg alles zusammengeschnitten. Also da sind noch viele Fragen, die zu klären sind, aber erstmal diesen Mut und diesen Respekt vor Rassulow, wo das Regime ihm immer wieder vorwirft, er zeigt das Land in einem falschen Licht, aber er fühlt sich doch diesem Land verbunden. Er reist dort immer wieder hin, um seine Filme zu drehen.
Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass Rassulow 2020 nicht anwesend sein konnte, als er den Goldenen Bären für seinen Film Doch das Böse gibt es nicht verliehen bekam. Mit Blick auf den neuen Film ist auch der wieder preisverdächtig?
Ja, auf alle Fälle. Das sollte die Goldene Palme sein. Also das ist der Film in einem Filmwettbewerb, der sehr belanglos war, wo sich die Altmeister, die hier wieder mal versammelt waren, sei es der Kanadier David Cronenberg oder sei es der Italiener Paolo Sorrentino, wo sich jemand wirklich an etwas abarbeitet, wo jemand sich nicht ausruht, sondern versucht wirklich mit den Mitteln des Kinos die Stimmung in seinem Land zu erkunden und dabei auch nicht nur die Parteien gegeneinander ausspielen will, sondern uns einfach auch über die Figur des Vaters zeigt, was da für eine Angst in einer älteren Generation sitzt, dass die wirklich paranoid wird, was da passieren könnte und zu welchen extremen Mitteln sie dann auch greift. Also das ist der Film der Stunde.
Okay, der Film der Stunde, also beim Cannes-Festival, Mohamed Rasoulofs Der Samen der heiligen Feige. Heute gab es die Premiere in Anwesenheit des Regisseurs und ob morgen die Jury dann auf Anke Lewicke gehört hat und ob die Goldene Palme an diesen Film geht, das erfahren Sie natürlich auch hier in Fazit dann mit dem Bericht aus Cannes. Anke Lewicke, ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.
Bonsoir.
Und wir besuchen jetzt die Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Dort gab es am Abend die Uraufführung eines Late-Night-Hamlet und in der Rolle des Dänenprinzen ganz allein auf großer Bühne Charlie Hübner. Genau, das ist der, der viele Jahre Kommissar im Rostocker Polizeiruf war. Und das klang dann heute Abend so.
Ich bin einer der intelligentesten, wenn nicht die intelligenteste Theaterfigur der Weltgeschichte. Und da steht auf einmal ein Mann vor mir in Ritterrüstung, der aussieht wie mein Vater. Das ist schon in gewisser Weise transzendentale Ironie.
Ja, transzendentale Ironie, inszeniert von Kieran Joel. Und im Publikum saß unser Kritiker Stefan Keim. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, im Original Hamlet, da ist ja was faul im Staate Dänemark. Da wird Hamlets Vater vom Bruder ermordet. Es erscheint ein Geist, der Rache fordert. Und der junge Prinz wird von inneren Konflikten in den Wahnsinn getrieben. Heute Abend nun also Late Night Hamlet. War das also wirklich eine Art Stand-up-Monolog mit Improvisation, was Charlie Hübner da gezeigt hat?
Ja, wobei man, glaube ich, bei diesen Begriffen auf eine ganz falsche Schiene kommt. Es ist eher so ein selbstreflexiver Theater-Essay, der darauf hinausläuft, warum Charlie Hübner diesen Hamlet einfach überhaupt nicht spielen kann. Er zeigt sich als ein extrem verunsicherter Mensch, der die Welt beobachtet und einfach überhaupt nicht weiß, wie er die mit dieser Rolle irgendwie zusammenkriegen kann. Am Anfang ist doch erst einmal die Bühne leer. Wir hören also kein Schauspieler drauf, kein Charlie Hübner. Leer ist sie nicht. Da gibt es so ein Haar aus Leuchtlampen, da gibt es einen gemalten Umriss eines Körpers, wie an einem Tatort in der Mitte. Und da gibt es einen Schreibtisch vor Skyline wie in einer Late-Night-Show, aber nichts passiert. Es kommt ein Dialog aus den Lautsprechern, in denen Charlie Hübner weinerlich, jämmerlich, wie man ihn gar nicht kennt, in einem Recklinghäusener Hotelzimmer ist und sagt, ich kann einfach nicht spielen. Und dann bewegt es sich in der ersten Reihe ein Herr, der sich als Juwelier aus Göttingen vorstellt. Sie können sich vorstellen, natürlich ist es Charlie Hübner, beschwert sich darüber, dass er jetzt aber Geld bezahlt hat und doch was sehen will. Und dann geht er auf die Bühne und sagt, ich tue jetzt mal so, als sei ich Charlie Hübner. Und mit dieser na, etwas verdrehten und dramaturgisch gewollten Wolte geht's dann endlich los.
Ja, das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil neulich in einem Interview hat Charlie Hübner gesagt, dass Hamlet das Stück von Shakespeare oder Shakespeare überhaupt das ist, was ihn fürs Theater entflammt hat und nicht mehr losgelassen hat. Wieso scheint er sich dann jetzt so scheinbar so zu drücken vor diesem Hamlet.
Ja, interessanterweise liest er sogar aus diesem Interview auf der Bühne vor. Er macht ganz viele Schichten. Er versucht immer wieder, sich diesem Hamlet zu nähern. Teilweise gibt es auch so ein paar gespielte Szenen. Also zum Beispiel spielt er den Geist von Hamlets Vater, den er ins Mikrofon Berlinern lässt. Er spielt auch den großen Streit mit der Mutter Gertrud, in dessen Folge dann der Höfling Polonius erstochen wird. Da geht er dann ein bisschen auch so ins Spielerische hinein, aber irgendwann kommt er eigentlich, glaube ich, zu einem der zentralen Punkte.
Ich, der sich für einen wirklich aufgeklärten, rationalen Menschen gehalten hat, für ein modernes Geschöpf. Ich stelle gerade mit Entsetzen an mir selber fest, dass ich besessen bin von Dämonen, die nur irrational und barbarisch agieren. Oh Gott, das ist immer die Stelle, wo ich mich in meinem eigenen Drama total verfange, in meinem eigenen Stück. Ich finde das so langweilig. Es ist so langweilig jetzt, dieses Rachedrama, das ist mindestens genauso langweilig wie Brudermord. Beides so langweilig.
Und weil alles so langweilig ist, kann man das eben dann auch nicht mehr spielen. Aber hier finde ich, da ist es sehr persönlich, weil ich glaube, das sind jetzt wirklich die Gedanken, die bei der Auseinandersetzung mit dieser Rolle und in der Entwicklung dieses Stücks, es ist ja wirklich eine Stückentwicklung, ohne Autorin oder Autor, auch ohne Dramaturgie. Und das ist so eine Verzweiflung, die drin steckt. Und das hat auch einige Leute, wie mir auch einige Zuschauer danach gesagt haben, auch wirklich sehr berührt. Nur, was überhaupt nicht funktioniert, ist die Ebene drumherum, ist die Late Night. Es gibt, wie ich finde, außerhalb des Anfangs auch kaum eine Komik in diesem Stück. Also diese Verzweiflung darüber, dass man den Hamlet nicht mehr spielen kann, weil man eben einfach das mit der Welt nicht übereinander kriegt, das legt sich auch irgendwie lähmend auf diesen Abend.
Setzt er sich denn irgendwann an diesen Schreibtisch?
Das tut er aber nur ganz kurz und dann kommen solche Geschichten wie die Top 10, warum ich meinen Vater nicht leiden kann. Aber auch die sind nicht wirklich witzig formuliert. Oder es gibt ein Spiel mit dem Publikum. Er zieht doch einmal, das ist dann nicht mehr am Schreibtisch, die Lederjacke des Polizeikommissars an. Und da war so ein, um dann anhand des Tatorts dieser aufgemalten Figur zu ermitteln. Und da gab es einen Moment, den ich bei Charlie Hübner so noch nie erlebt habe, so eine Ahnung von Eitelkeit. Also ich habe den Eindruck, es steckt wirklich viel in diesem Stück. Also auch inhaltlich, auch von den Gedanken. Das ist teilweise wirklich sehr philosophisch, ehrlich, quälend. Aber das ist so ungefähr 30 Minuten lang. 75 Minuten dauert der Abend und er findet keine Form. Alles, was so drumherum läuft, diese Late Night, Ebene, die Spielerei, der Witz, all das funktioniert aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also vielleicht wäre es doch besser gewesen, mal eine Dramaturgie oder eine Autorin oder einen Autor hinzuzuziehen.
Ja, welche Rolle spielt denn der Regisseur Kieran Joel? Der ist ja bekannt für intelligente Komödien. Der hat es dann, also hat er es laufen lassen oder hat sich vielleicht auch Charlie Hübner zu sehr auf seinen Erfolg und seine Präsenz verlassen?
Ja, da schaut man nicht so wirklich rein. Also in diesem Stück hat er die Rolle, dass er in diesen eingespielten Dialogen, wo Charlie Hübner im Hotelzimmer sitzt und nicht spielen möchte, dass er ihn da immer wieder anbettelt. Ey, komm, wir müssen jetzt doch irgendwas spielen. Jetzt mach doch einfach deinen Text und so. Das hat so etwas Selbstreflexives auch, was mich, wie gesagt, eher gestört hat. Es kommt immer irgendwie auch eben zu einem persönlichen und auch berührenden Punkt. Aber das ist eben so eine halbe Stunde Theater-Essay und noch kein richtiger Abend.
Das sagen Sie jetzt als Kritiker, wie war denn das Publikum? Begeistert am Ende?
Ziemlich begeistert. Ehrlich gesagt war ich auch überrascht. Das Publikum in Recklinghausen bei den Ruhrfestspielen ist wirklich großartig. Sobald es angesprochen wird, reagieren die. Die wollen, dass der Abend gut wird. Das ist nicht so ein hochnäsiges Publikum, was es ja auch hier und da geben soll, zum Beispiel auch in Berlin, wo man eben dann so merkt, die Leute müssen sich erstmal durchsetzen auf der Bühne. Nein, die haben den Charlie Hübner geliebt und getragen und haben auch lange applaudiert. Die waren anderer Meinung als ich.
Late Night Hamlet, ein Solo für Charlie Hübner. Heute gab es die Urführung bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Dort auch noch zu sehen morgen und am Sonntag. Morgen übrigens mit Publikumsgespräch mit Charlie Hübner. Und dann geht die Produktion in der Regie von Kieran Joel weiter zum Kooperationspartner ans Schauspielhaus Hamburg. Und unser Kritiker war Stefan Keim. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Robert Levin.
Die Teilnehmenden am Bachmann-Preis stehen fest. Die siebenköpfige Jury hat 9 Autorinnen und 5 Autoren vor allem einer jüngeren Generation nominiert. Darunter sind Olivia Wenzel oder Sarah Elena Müller, die beide mit ihren Debütromanen beeindruckt haben. Und auch performative Aspekte spielen in diesem Jahr eine Rolle, etwa durch die in Slowenien geborene Schriftstellerin und Violinistin Tamara Steiner, die in ihren Performances Lyrik und Musik verbindet. Die Auszeichnung wird immer nach einem Wettlesen vergeben. Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass die Wettbewerbsbeiträge bisher nicht veröffentlicht sind. In diesem Jahr stand die Jury erstmals unter dem Vorsitz des österreichischen Literaturwissenschaftlers und Literaturhausleiters Klaus Kastberger. Auch dieses Jahr werden 5 Preise vergeben, unter anderem der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt, der Deutschlandfunkpreis mit 12.500 Euro und der Kelag-Preis mit 10.000 Euro. 6 Kameramänner und 2 Editorinnen werden heute mit dem diesjährigen Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet. Ein Ehrenpreis geht zudem an den Schweizer Kameramann Rainer Klausmann, wie der Westdeutsche Rundfunk mitteilte. Der diesjährige Ehrenpreisträger Rainer Klausmann arbeitete bereits mit Filmemachern wie Werner Herzog, Oliver Hirschbiegel und Fatih Akin zusammen. Laut Kuratorium des Deutschen Kamerapreises hat Klausmann mit künstlerischer Hingabe, technischem Können und seiner Fähigkeit, Geschichten mit visueller Brillanz zu erzählen, das Gesicht des modernen Films geprägt. Seit 1982 würdigt der Deutsche Kamerapreis herausragende Leistungen in Bildgestaltung und Schnitt. Seine Werke wurden im MoMA in New York ausgestellt, in der Londoner Tate und im Victoria and Albert Museum. Nun ist der Künstler Markami Szajmowicz im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte seine Galerie mit. Szajmowicz wurde in Paris geboren und lebte in London. Mehr als 50 Jahre lang kombinierte er Performance, Skulptur, Malerei, Fotografie sowie Design und wurde vor allem für seine raumfüllenden Installationen bekannt. In den 70er Jahren etwa machte der Künstler sein eigenes Apartment zum Werk. Später inszenierte er Dekors und Möbelstücke in Museen. Außerdem stellte er immer wieder Fragen zu Identität und Gender. Eine Kritikerin sagte später über Szajmowicz, sein Einfluss sei schwer zu bestimmen, aber erheblich. Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lässt der Kapellmeister des Kölner Gürzenich-Orchesters, François-Xavier Roth, seine Arbeit vorerst ruhen. Das teilte die Geschäftsführung des Orchesters mit. In einer Erklärung, die Roth schriftlich abgegeben hat, heißt es, er habe sich dazu entschlossen, das Gürzenich-Orchester vorerst nicht zu dirigieren, um in aller Ruhe die Durchführung der Untersuchungen zu ermöglichen. Er entschuldige sich zudem bei allen, die er verletzt haben könnte. Die Vorwürfe waren von der französischen Zeitung Le Canard Enchaîné enthüllt worden. Roth soll demnach anzügliche SMS-Nachrichten an Musikerinnen und Musiker verschickt haben. Der französische Dirigent ist seit 2015 Generalmusikdirektor der Stadt Köln. Zuvor leitete er das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Der SWR will die Hinweise ebenfalls prüfen.
Und jetzt besuchen wir eine Ausstellung in Münster. Sie ist dem wohl berühmtesten Kriegsfotografen des 20. Jahrhunderts gewidmet, Robert Capa. Seine Aufnahmen gingen um die Welt, besonders die aus dem Spanischen Bürgerkrieg und vom D-Day, der Anlandung der Alliierten 1944 in der Normandie. Das Picasso-Museum in Münster nutzt gleich 2 Daten, um mit einer großen Retrospektive an den Fotografen zu erinnern. Am Eröffnungstag der Ausstellung morgen, dem 25. Mai, jährt sich Capas Todestag zum 70. Mal. Und am 6. Juni vor 80 Jahren begann mit dem D-Day die Befreiung Europas vom Faschismus. Was Capa in seinen Arbeiten zeigte, das weiß Annette Schneider. Sie hat sich in Münster für uns bereits umgeschaut.
Zivilisten verharren auf einer Straße und blicken angstvoll in den Himmel. Die faschistischen Bomber, die Menschen bedrohen, zeigt Robert Capa ausschließlich in ihrem Gesichtsausdruck. Oder er hält in Nahaufnahme die erschöpfte Miene eines Kämpfers der internationalen Brigaden fest, verdichtet sie zu einem Bild des Widerstands gegen den Faschismus. So wie die Aufnahme eines auf der Flucht rastenden Mädchens zum Inbegriff des Leids der Zivilbevölkerung wird. Mit voller Wucht springen einen die strengen Schwarz-Weiß-Fotografien an, die schrecklich aktuell wirken, aber in den 1930er Jahren im Spanischen Bürgerkrieg entstanden. Museumsleiter Markus Müller:
Es gibt ja diesen Ausspruch von Kappa, er hoffe, für den Rest seines Lebens als Kriegsfotograf arbeitslos zu werden. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt und sie hat sich auch nicht für andere Kriegsfotografen erfüllt. Also es ist die triste Feststellung, dass all diese Bilder in neuer Konstellation, vielleicht nicht mit so intuitiv genialer Bildregie, sich im Grunde genommen wiederholen könnten.
Kappas intuitiv geniale Bildregie hatte Gründe. 1913, als André Friedmann in einer jüdischen Familie in Budapest geboren, musste er mit 17 vor dem reaktionären, judenfeindlichen Horthy-Regime nach Berlin fliehen, von dort 1933 nach Paris, später in die USA. Aus diesen Erfahrungen entwickelte der Antifaschist und Kommunist Robert Capa im Spanischen Krieg die fotografische Methode und Bildsprache, der man sich bis heute kaum entziehen kann. Statt Krieg vermeintlich neutral und aus sicherer Distanz zu beobachten, bezogen Capa und einige Gleichgesinnte, darunter seine Freundin Gerda Taro, Stellung für die Republik gegen die Faschisten. Die Kamera wurde ihnen zur Waffe, um die Welt aufzuklären über die Gefahr des Faschismus. Dafür tauchte Capa ein ins Geschehen, zeigte alte, Kinder, Frauen, Verwundete und Widerstandskämpfer hautnah, wollte die Betrachter so berühren, mit einbeziehen. Als das Magazin Life Robert Capa 1938 zu einem der besten Pressefotografen der Welt erklärte, war er 24 Jahre alt.
Capa ist ein Fotograf gewesen, der dem Krieg ein menschliches Gesicht gegeben hat. Es sind in der Regel Einzelpersonen, kleine Gruppen von Personen, die er festhält. Und es sind ganz wenige Kampfhandlungen nur zu sehen. Das heißt, alles spielt in der Imagination des Betrachtenden. Das ist weitaus suggestiver und beeindruckender und erschütternder als das bloße plakative immer wieder Zeigen.
100 Aufnahmen umfasst die chronologisch gehängte Ausstellung und neben einigen Promi-Porträts von Ernest Hemingway bis Ingrid Bergman steht der rastlos durch die Welt reisende Kriegsfotograf im Mittelpunkt. Capa begleitete die Alliierten bei der Befreiung Europas vom Faschismus. Er dokumentierte in China die Brutalität der faschistischen japanischen Besatzer und verdichtete sie in dem verstörenden Bild einer Frau, die inmitten ihres niedergebrannten Dorfes steht und versucht, mit einer Schüssel Wasser Glutherde zu löschen. Und 1954 reiste er in den Indochina-Krieg, wo er starb, gerade 40 Jahre alt. Seiner eingreifenden humanistischen Fotografie blieb er bis zum Schluss treu.
In der Tat ist das ein beruflicher, ästhetischer Grundsatz Capas. Er sagt ganz explizit, es gibt keine Neutralität als Fotograf. Man muss für eine Seite oder die andere Stellung beziehen.
Die Ausstellung präsentiert großformatige Abzüge der einflussreichen Fotoagentur Magnum. Großzügig gehängt wird jede Lebensstation Capas mit einem kurzen, historisch einordnenden Text eröffnet. Zwischendurch dokumentieren Kopien der gedruckten Fotoreportagen von Capa, wie rücksichtslos Life, Vue, Time und andere Auftraggeber mit den Arbeiten ihrer Fotografen umgingen. Weshalb ein Kapitel dann auch die Fotoagentur Magnum würdigt, deren Gründungsmitglied Capa 1947 war und die unter anderem, so Kurator Markus Müller, das Copyright für die eigenen Bilder einführte.
Zuvor sind die Fotos manchmal sogar ohne Namen publiziert und was die Fotografen besonders stört, ist der Umstand, dass sie wahllos je nach Layout-Notwendigkeiten beschnitten werden und dass eben ein Fotograf selber entscheiden kann, wie mit einem Foto umgegangen wird. Das ist etwas Neues.
Ebenso neu und zukunftsweisend wie Capas engagierte Fotografie, mit der er Vorbild wurde für viele spätere Fotojournalistinnen. Und so wirkt die Retrospektive auch an keiner Stelle wie eine historische Ausstellung. Vielmehr fordern etliche Aufnahmen noch immer eine eigene Haltung zum Gezeigten ein. Und das ist, verglichen mit den täglich unsere Hirne überschwemmenden, die Verhältnisse verunklärenden Bilderfluten, genau die Art aufklärender Kunst, die wir so dringend brauchen.
Annette Schneider über die Arbeiten des Kriegsfotografen Robert Capa zu sehen in einer Retrospektive im Picasso-Museum in Münster noch bis Ende September. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erfordert nach wie vor täglich Menschenleben, zerstört unzählige Gebäude. Gestern wurde bei einem russischen Angriff eine der größten ukrainischen Druckereien in Kharkiv getroffen. Es gab viele Verletzte und auch Tote. Das meldet ein ukrainisches Branchenportal. Genaueres weiß jetzt unser Osteuropa-Korrespondent Peter Sawicki. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Sawicki, was weiß man denn über die Opfer des Angriffs und über das Ausmaß der Zerstörung?
Das Ausmaß ist verheerend, muss man sagen, sowohl was die menschlichen als auch die materiellen Verluste angeht. Der staatliche Notdienst der Ukraine spricht von 7 Toten und 21 Verletzten und ganz überwiegend, vielleicht sogar ausschließlich, handelt es sich dabei um Personal der Druckerei, das schlicht und ergreifend tätig war zum Zeitpunkt des Raketenangriffs auf Kharkiv, der gestern stattgefunden hat. Die Polizei spricht davon, dass mehrere Raketen des Typs S-300 auf Kharkiv abgefeuert worden sein. Das sind eigentlich Flugabwehrraketen, die Russland aber zu Offensivzwecken sozusagen umfunktioniert hat mit sehr hoher Zerstörungskraft. Und diese Zerstörungskraft, die sieht man auch auf Bildern, auf Videos, die veröffentlicht worden sind. Die zeigen das Druckereigebäude, das weitgehend nur noch Schutt ist. Viele verbrannte Bücher, 50.000 Bücher sollen vernichtet worden sein, heißt es derzeit offiziell. 3 ukrainische Verlage seien besonders betroffen von diesen Verlusten, und unter anderem der Vivat Verlag, einer der größten Verlage der Ukraine. Und der Direktor der Druckerei hat dem Sender Radio Svoboda in einem Interview gesagt, dass der Produktionskomplex praktisch komplett zerstört sei und die Reparatur Monate in Anspruch nehmen könnte.
Jetzt habe ich schon gesagt, es ist eine der größten Druckereien der Ukraine. Faktor Druck, so ist der Name. Und Sie haben schon auch gesagt, dass 3 Verlage von ihr beliefert würden. Das heißt, die Bedeutung dieser Druckerei ist immens.
Ja, die ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn man sich das jetzt genau anschaut. Sowohl die Bedeutung für die Ukraine insgesamt, für das ukrainische Verlagswesen, aber auch für Kharkiv als Kulturstadt, muss man sagen. Zahlreiche Verlage, nicht nur die 3 Hauptbetroffenen, haben sozusagen diese Druckerei hier genutzt oder sind in gewisser Weise von ihr abhängig. Der Direktor der Druckerei hat gesagt, die Kapazität des gesamten ukrainischen Verlagswesens könnte jetzt um bis zu 40% sinken für die kommenden Monate, denn das wird ja auch sehr schwierig sein, angesichts des Beschusses von Kharkiv, diese Druckerei auch ohne weiteres wieder aufzubauen. Und es gibt auch sozusagen ein Standortproblem, was das Druckereiwesen angeht, denn 80% laut diesem Direktor aller Druckereien in der Ukraine befinden sich in Kharkiv. Und die können auch nicht einfach so in den Westen des Landes beispielsweise verlegt werden, weil ja das ganze Fachpersonal, das ja dann eben auch in Kharkiv ansässig ist, dann mit komplett umziehen müsste, samt ihrer Familien. Insofern ist das eine sehr prekäre Situation jetzt für das ukrainische Verlagswesen und auch für die Kulturstadt Kharkiv, also die zweitgrößte Stadt der Ukraine, die sehr stark von der Kultur lebt, von ihren Opern, Theatern, Museen, was ja vieles jetzt derzeit, wenn überhaupt, im Untergrund stattfindet, in Schutzräumen, weil die Stadt ja so stark russischem Beschuss ausgesetzt ist. Auch für Kharkiv ist dieser Angriff jetzt oder diese weitgehende Zerstörung der Druckerei ein sehr schwerer Schlag.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Druckerei ist fast völlig zerstört. Ist sie denn überhaupt noch arbeitsfähig? Weil es heißt ja auch, dort würden Bücher gedruckt für das jetzt bald beginnende Literaturfestival Arsenal.
Also bis auf Weiteres muss man damit rechnen, dass ja die Druckerei nicht wird arbeiten können. Da wird man jetzt noch die kompletten Schäden wahrscheinlich in den kommenden Tagen endgültig feststellen. Aber bis auf Weiteres dürfte sie ausfallen, was die Produktionskapazitäten angeht und was das Literaturfestival Arsenal in Kiew, das am 30. Mai beginnen soll, angeht. Das könnte auch ein empfindlicher Schlag für das Festival sein, denn es heißt zum Beispiel, dass viele Bücher in dieser Druckerei in Kharkiv für den Direktverkauf des Festivals gedruckt worden seien, produziert worden seien. Viele davon sind jetzt mit Sicherheit zerstört. Wir wissen aber noch nicht, wie hoch da tatsächlich die Verluste mit Blick auf das Festival sind, welche Auswirkungen das auf das Programm haben könnte. Da gibt es auch noch keine Informationen von Seiten des Festivals, wenn man sich zum Beispiel die Website dort anschaut. Es wird natürlich auch noch die Frage sein, wie viele Reserven haben die einzelnen Verlage, wo sind die vielleicht auch etwas sicherer eingelagert. Das wird sich in den kommenden Tagen noch zeigen.
Jetzt hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels schon seine Bestürzung nach diesem Angriff zum Ausdruck gebracht. Was gab es denn sonst noch für Reaktionen?
Ja, einerseits aus Deutschland sehr viele Beileidsbekundungen und Solidaritätsäußerungen, zum Beispiel eben vom Börsenverein, auch von anderen Vertretern des Verlagswesens, der Literatur. Stichwort Literatur, der ukrainische Autor Serhii Zhadan, der mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels vor 2 Jahren ausgezeichnet wurde. Er hat gesagt, die ukrainischen Bücher oder Bücher auf Ukrainisch seien die Stärke der Ukraine und darum wolle Russland sie zerstören, also hier der Vorwurf, dass es einen gezielten Angriff auf die ukrainische Kultur, Identität gegeben habe. Und so ähnlich hat sich auch der Präsident Volodymyr Zelensky geäußert, der heute am Unglücksort gewesen ist. Er hat das Ganze als weiteren Akt russischen Terrors bezeichnet, vor allem mit Blick auf die Bücher, die etwas seien, die Humanität bewahren, nach den Worten von Zelensky. Und er hat das Ganze noch einmal verbunden mit einer Forderung nach einer besseren Luftverteidigung der Ukraine, denn nur wegen dieser Lücken in der Luftverteidigung sei dieser Angriff auf Kharkiv möglich gewesen, so der Präsident.
In Kharkiv wurde die Druckerei Faktor Druck durch einen russischen Raketenangriff fast völlig zerstört. Es gab Tote und Verletzte. Für Fazit berichtete Peter Sawicki. Herr Sawicki, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und jetzt schauen wir, was die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Samstag, dem 25. Mai, so beschäftigt. Tobias Wenzel stieß beim Lesen auf einen peinlichen Fehler in einem Wahlwerbevideo.
Scholz und Barley als allmächtige Personen, die Schachfiguren bewegen? Fragt Anne-Kathrin Leclerc in der Taz und kritisiert die Wirkung des SPD-Werbespots zur Europawahl. Man könnte ja meinen, eine wehrhafte Demokratie wächst eher durch gemeinsame Entscheidungen. Offensichtlich waren die Macher des Werbespots keine Schachspieler. Bei Sekunde 29 ist Leclerc aufgefallen, dass die Figuren der Anfangsformation teilweise falsch aufgestellt wurden. Die Läufer stehen neben den Türmen und nicht wie korrekt neben Dame und König, schreibt sie. Das unfreiwillig Komische daran erwähnt Leclerc allerdings nicht. Dass genau in dem Moment eine Frauenstimme aus dem Off sagt, unser Land brauche wohlüberlegte Entscheidungen. Wohlüberlegte Regelverstöße also? Ein Regelverstoß gegen die selbst auferlegten Regeln ist ein gravierender Regelverstoß, weil er den Gegenstand in Frage stellt, den die Regeln überhaupt erst konstituieren, schreibt Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung und meint den in der letzten Woche in einem Insiderbericht in der Zeit veröffentlichten Vorwurf der Schriftstellerinnen und Journalistinnen Ronja Othmann und Juliane Liebert, die Juryentscheidungen zum Internationalen Literaturpreis 2023 seien teilweise identitätspolitischer Natur gewesen, obwohl der Verleiher des Preises, das Haus der Kulturen der Welt, in den Regeln zur Entscheidungsfindung genau das ausgeschlossen hatte. So hätten Jurymitglieder nur deshalb gegen literarisch hervorragende Bücher gestimmt, weil die Autorin weiß gewesen seien. Auch habe eine Jurorin zur Mitjurorin Juliane Liebert gesagt, »Du als weiße Frau hast hier eh nichts zu sagen.« Das Haus der Kulturen der Welt und die kritisierten Jurymitglieder bestreiten das alles. Es stehe Aussage gegen Aussage, schreibt Polacek. Keine große Überraschung, wenn sich Parteien an einen Streit erinnern. Zumal ein Jahr nach den Vorfällen. Othmann und Liebert haben nun aber der SZ E-Mails und Chatnachrichten aus dem letzten Jahr zur Verfügung gestellt. Liebert habe, so Polacek, kurz nach der Juryabstimmung einem Freund geschrieben: Ich wurde gerade in der Diskussion als weiße Frau beschimpft. Außerdem habe sie im Chat geschrieben, ein literarisch als sehr gut bewertetes Buch sei rausgevotet worden, weil die Autorin eine weiße Französin gewesen sei. Ähnliches, so Nele Polacek, finde sich in der Kommunikation von Othmann zur selben Zeit. Die Chatverläufe entsprechen substanziell dem in der Zeit beschriebenen Vorgehen, schlussfolgert Polacek. Falsch erinnert haben sich also wohl eher die Verantwortlichen im Haus der Kulturen der Welt und die anderen Juroren. Die Juroren, die vermeintlich ideologisch agiert haben, nach dem Motto »Nicht weiße Hautfarbe sticht literarische Qualität«, sitzen auch 2024 in der Jury. Nicht angefragt für die Jury wurden ausgerechnet die idealistisch für die Sache der Literatur intervenierenden Ronja Othmann und Juliane Liebert. Man kann auf den Gedanken kommen, hier würden zwei verdrängt, weil sie auf die Regeln pochten, schreibt Polacek in der SZ. Dort und in der Frankfurter Allgemeinen lesen Sie bitte die Artikel über den aus dem Iran geflohenen Regisseur Mohammad Rasulov und seinen in Cannes präsentierten Film »The Seed of the Sacred Fig«. Derart Erschütterndes soll nicht am Ende dieser Kulturpresseschau stehen. Stattdessen noch etwas Heiteres. Die Taz zitiert aus »Per Anhalter durch die Galaxis« von Douglas Adams folgendes »Lob des Handtuchs«. Man kann es sich vors Gesicht binden, um sich gegen schädliche Gase zu schützen, oder dem Blick des gefräßigen Plapperkäfers von Thrall zu entgehen. Ein zum Verrücktwerden dämliches Vieh. Es nimmt an, wenn du es nicht siehst, kann es dich auch nicht sehen. Bescheuert wie eine Bürste, aber sehr, sehr gefräßig.
Ja, und so endet Fazit ganz heiter mit einem gefräßigen Plapperkäfer in der Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Ich bin Susanne Burkhardt und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.